Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Regelmäßig zum Jahresende erscheinen ja viele literarische Hitlisten und zeigen nochmal, was eigentlich die Buchhighlights dieses Jahres waren. Ob sich ein Blick auf die Listen lohnt, auch im Hinblick auf letzte Weihnachtsgeschenke, darüber sprechen wir gleich. Und wir erinnern an die Literaturwissenschaftlerin Bell Hooks, die gestern im Alter von 69 Jahren gestorben ist. Vielleicht geht es Ihnen ja auch manchmal so, nicht nur zur Weihnachtszeit. Man sucht noch ein Buchgeschenk, weiß aber gar nicht so recht, was dem anderen gefällt. Und dann gucke ich persönlich auch gern mal auf die eine oder andere Bestsellerliste und orientiere mich daran, was anderen auch gefällt. Dabei sind gar nicht alle Bestsellerlisten nach Erfolg in Zahlen, also Verkaufszahlen, organisiert. Und was es da so alles gibt und welche Entdeckungen vor allem in diesem Jahr wichtig waren, das wollen wir uns heute mal genauer anschauen, zusammen mit meinen beiden Lesart-Kolleginnen Kim Kindermann und Miriam C. Wie sieht's aus? Kommen die verschiedenen Listen denn eigentlich zu ähnlichen Ergebnissen, was jetzt die Highlights des Jahres angeht?
Könnte man meinen. Überraschenderweise ist das aber überhaupt nicht so. Obwohl alle diese Listen, die wir uns jetzt für heute angeschaut haben, von LeserInnen oder von BuchkäuferInnen bestimmt wurden, also eben gerade nicht von der professionellen Literaturkritik, kommen die zu ganz unterschiedlichen Jahreshighlights. Also ich habe mir zum Beispiel den Lovely Books Leserpreis angeschaut. Da finden sich auch so Erfolgsgaranten wie Thriller-Autor Sebastian Fitzek oder die Jugendbuchautorin Kerstin Gier. Aber man stößt da auch auf ziemlich spezielle Genrevorlieben, so in den Bereichen historischer Roman und Liebesroman. Die gibt es auf der zum Beispiel der Spiegel-Bestsellerliste ja auch immer, aber ich glaube nicht in so einer geballten Konzentration.
Und Kim Kindermann, was haben Sie sich angeschaut?
Ich habe mir die Spiegel-Bestsellerliste angeguckt und tatsächlich wollten wir die Jahres-Bestsellerliste ja nochmal genauer angucken. Und da habe ich als erstes schon mal gelernt, die gibt es wirklich erst zum Jahresende, also richtig erst zum 31. wird die veröffentlicht, weil mir die Macher erklärt haben, das ganz Entscheidende ist nämlich das Buch Weihnachtsgeschäft selbst. Da wird nämlich ein Drittel des Umsatzes gemacht. Insofern reden wir hier nur über eine vorläufige Jahresbestsellerliste.
Aber wahrscheinlich lässt sich doch da schon so ein bisschen im Kaffeesatz lesen, oder?
Ein bisschen im Kaffeesatz lässt sich lesen. Es sind alles bekannte Namen. Also mich hat keiner wirklich umgehauen. Diese Liste wurde veröffentlicht, muss man vielleicht auch noch sagen, anlässlich der Frankfurter Buchmesse. Und da stehen dann so Namen drauf wie Julie C. mit Übermenschen. Dann steht drauf Benedikt Wells mit Heartland. Auch in der Sachbuchkategorie ist es Harpe Kerkeling mit seinem Katzenbuch. Das ist ja, ich glaube, seit Wochen auf Platz 1 auch der laufenden Liste. Dann steht drauf Ferdinand von Schirach mit Jeder Mensch. Und aber auch noch so ein Buch aus dem letzten Jahr, nämlich das von Verheißungsvoller Land von Barack Obama. Der war nämlich letztes Jahr der Spitzenreiter der Jahres-Bestsellerliste. Also der hat es geschafft, jetzt auch noch 2021 sich nach vorne zu spülen.
Und Miriam, wie sieht's mit den Lovely Books Leserpreis-Ranking? Wie sieht's da aus?
Also da hat mich auf Platz 1 in der Kategorie Literatur der Titel wirklich überrascht. Das ist nämlich ein Roman, der im Original schon 1983 erschienen ist. Und zwar Das Damengambit von Walter Tevis. In dem Buch geht es um ein amerikanisches Waisenmädchen, das so in den 1950er, 60er Jahren ja, sich an die Weltspitze des Schachsports spielt. Und zwar als einige der wenigen Frauen in dem Bereich. Und wem die Geschichte jetzt schon sofort bekannt vorkommt, der kennt sie sehr wahrscheinlich aus der gleichnamigen Netflix-Verfilmung The Queen's Gambit, das Damengambit. Das war so ein riesen Streaming-Erfolg im Herbst. Ich muss sagen, jetzt so im direkten Vergleich und auch so ich als Nicht-Schachbegeisterte, ich fand da die einzelnen Schachpartien in der TV-Serie so ein bisschen besser verdaulich. Das war doch im Roman sehr ausführlich beschrieben, aber die Lovely Books Leserin, die hat das offensichtlich nicht abgeschreckt. In der Kategorie historischer Roman, da steht zum Beispiel die englische Autorin Evie Dunmore auf Platz 1 mit einem Teil aus ihrer Serie Die Rebellinnen von Oxford. Da geht es so um die englische Frauenrechtsbewegung. Also wenn ich das so verallgemeinern müsste, dann würde ich sagen, bei diesem Lovely Books Leserpreis, da stehen viele Buchserien auf den ersten Plätzen, auch viele Übersetzungen aus dem Angloamerikanischen und tatsächlich auch auffallend viele Bücher von Frauen sind da auf den oberen Rängen.
Aber das waren ja jetzt ganz andere Titel als das, was Kim Kindermann erzählt hatte. Wie kommt denn das, dass die Bestsellerliste zum Beispiel eben beim Spiegel und die Lovely Books Liste zu so derart unterschiedlichen Ergebnissen kommen?
Also ich glaube, wichtig ist zu wissen, wie solche Bestsellerlisten erhoben werden. Ich habe mich da jetzt auch echt mal richtig reingefuchst, weil es mich auch interessiert hat und habe mit den Verlagen telefoniert. Ich habe mit dem Buchreport telefoniert, weil die sind das Branchenblatt, das in Zusammenarbeit mit einer mit einer Datenerhebungsagentur arbeitet und die gucken halt wirklich, was wird verkauft bei 665 Buchhandlungen, also örtlichen Buchhandlungen. Die gucken, was wird in Drogerieketten verkauft, was wird in Online-Shops verkauft und das gucken sie sich dann immer zum Montag an und sammeln die Daten. Also es ist ganz klar so, wenn ich ein Buch kaufe, wird es gescannt und mit dem Scan liefere ich die Daten für diese Bestseller-Spiegelliste und damit erheben die dann die Daten und gucken, was ist in dieser Woche verkauft worden. Das ist allerdings ganz lustig, weil tatsächlich, wie Sie schon sagen, gibt es eben unterschiedliche Listenergebnisse und dann fragt man sich ja schon so, welche Liste stimmt denn jetzt? Und ich habe mir mal den Spaß gemacht, eben zu gucken, was steht denn jetzt gerade auf der aktuellen Spiegel-Bestsellerliste und was steht auf der von der Bild-Zeitung? Und da gibt es dann wirklich schräge Sachen und dann kann man sagen, lügt jetzt eine Liste? Weil beide sagen ja, wir geben die Verkaufsdaten wieder. Und insofern ist es wirklich wichtig zu gucken, wo werden die Daten erhoben, weil die Bild-Zeitung zum Beispiel, die ruft nur ab, was bei Amazon abgerufen wird an Verkaufszahlen. Also es ist eine reine Konsumabfragsliste, muss man sagen. Und nochmal wichtig. Und ich fand es halt ganz lustig, weil tatsächlich solche Titel wie Romance, die sich zu millionenfach verkaufen, bei Bild tatsächlich vorkommen. Da stehen dann solche Titel wie Alaska Love, ein Arzt zum Verlieben oder Kuss gesucht, Liebe gefunden. Die stehen da drauf. Die würde man im Spiegel-Bestseller-Metier nie finden. Und dann kann man natürlich sagen, was ist los? Habe ich gefragt, was ist los? Und die haben gesagt, entscheidend ist, wo gekauft wird auch für diese Liste. Und es heißt dann also im Folgeschluss, dann wird also Romance mehr bei Amazon gekauft als im niedergelassenen Buchhandel. Und deswegen spült sie sich nicht auf die Spiegel-Bestsellerliste.
Und wie ist das bei dem Lovely Books Leserpreis? Da stimmen dann offenbar ganz andere Leute ab, als die, die Bücher bei Amazon oder in diesen Buchhandlungen kaufen. Oder wie funktioniert diese Liste, Miriam C.?
Ja, also teilweise werden sich diese LeserInnenschaften bestimmt überschneiden. Aber tatsächlich stimmen über diesen Lovely Books Leserpreis eben die NutzerInnen von Lovely Books ab. Lovely Books, das ist eine interaktive Plattform, also so eine Art soziales Netzwerk für Literaturinteressierte. Also man kann da Bücher bewerten, mit anderen über Bücher diskutieren. Aber diese Plattform ist nicht unabhängig. Die wird betrieben von der Verlagsgruppe Holzbrink, zu der ja auch viele Verlage gehören. Und die kann natürlich da ihre eigenen Bücher besonders hervorheben. Also das ist auch kein neutraler Raum, in dem diese Abstimmung stattfindet. Und dann bei diesem Lovely Books Leserpreis, den gibt es seit 2009, da können jedes Jahr in so einem zweistufigen Abstimmungsverfahren die registrierten NutzerInnen erst ihre Lieblingsbücher des Jahres, das müssen dann deutschsprachige Neuerscheinungen sein, nominieren und dann in einem zweiten Schritt wird dann über die Platzierung entschieden. Und das Besondere finde ich eben bei der Liste, dass genau diese Kategorien wie Liebesromane da immer ein eigenes Abstimmungsverfahren haben. Es gibt nämlich 14 Unterkategorien auf dieser Liste. Da kommen dann auch so kuriose Sachen wie das schönste Buchcover oder der beste Buchtitel. Darüber wird da abgestimmt. Und eben in diesen Genre-Kategorien, Jugendbuch, Fantasy oder Krimi und Thriller gibt es da natürlich auch. Da wird es dann ganz schnell so, ich sag mal extrem. Also Platz 1 bei Krimi und Thriller ist zum Beispiel der deutsche Autor und Rechtsmediziner Michael Zokos. Und abgetrennt heißt da auch ein neuer Band seiner Reihe. Und da geht es wirklich sehr detailliert um die Obduktion von Leichen. Also das, ich sag mal so, das muss man schon lesen wollen.
Kim Kindermann, wie ist denn das bei der Spiegel-Bestsellerliste? Was gibt es denn da für Kategorien?
Ja, auch eine ganze Menge. 19 Stück in der Zahl. Das hat sich von den Jahren, als sie angefangen haben zu erheben, immer weiter ausdifferenziert. Da gibt es dann eben das Kinder-Jugendbuch, den Ratgeber. Der ist dann wieder unterteilt in Leben und Gesundheit, Essen und Trinken, Natur und Garten. Also es wird immer feingliedriger. Das hat natürlich einerseits den Vorteil, dass immer mehr Bücher auf solche Listen geschwemmt werden, also dass man sozusagen einen besseren Überblick erhält. Es hat für die Verlage aber natürlich auch einen entscheidenden Vorteil. Die lernen nämlich, welches Buch ist eigentlich wirklich erfolgreich und welches verkaufe ich gut. Und das bringt dann Orientierung für beide Seiten, möchte ich sagen. Also für die Verlage und für die Lesenden. Das Gute daran ist, dass dann natürlich auch ein bisschen schräge Titel dadurch, die eben, was ich vorhin gesagt habe, nicht unbedingt auf die ersten 20 Plätze kommen. Die schaffen es natürlich durch dieses Ausdifferenzierte dann doch vielleicht irgendwo aufzutauchen. Das ist jetzt zum Beispiel, fand ich ganz lustig, auf Platz 20 der aktuellen Kinder- und Jugendbuchliste ist es das Buch der YouTuberin Kelly Casey, Dream and Create heißt das. Das ist also ein klassisches Fanprodukt für Mädchen, die der auf YouTube folgen. Und das kaufen Eltern dann eben anscheinend jetzt vor Weihnachten, weil sie sich trauen. Und sie trauen sich anscheinend es, um eben auf die Spiegelliste zu kommen, in einem Geschäft zu kaufen und nicht nur bei Amazon zu bestellen. Also das ist ganz interessant. Wichtig vielleicht in dem Zusammenhang ist aber auch, die Auflage eines Buches wird auch davon bestimmt, wie viel Vorauszahlung ein Autor bekommt. Das machen die Verlage nicht öffentlich. Also wir haben versucht, Miriam und ich im Vorfeld für dieses Themenfeld mal rauszukriegen, wie viele Bücher kommen denn überhaupt auf den Markt und ab wann ist denn ein Buch dann wirklich zahlenmäßig ein Bestseller auf dieser Liste? Wurde nicht verraten, weil das natürlich auch wieder Auskunft darüber gibt, wie viel Bewerbung läuft denn eigentlich für ein Buch? Weil wenn ich einen Autor viel Geld bezahlt habe, dann schmeiße ich natürlich auch viel Geld rein in die Werbung, dann befeuere ich das, dann mache ich überall Anzeigen, schalte das, bombardiere uns Journalisten mit Hallo, hallo, guckt hin, das ist ein wichtiges Buch im nächsten Jahr. Also das ist sozusagen ganz wichtig, um in diesen Listen zu wissen, wie die funktionieren. Und ein letzter Punkt auch noch, Self-Publisher zum Beispiel finden auf diesen Listen nicht statt. Ich weiß nicht, wie das bei Miriam ist. Vielleicht kann sie sagen, wie das bei Lovely Books ist, ob es da besser stattfindet, weil das ist eine große Kritik an den aktuellen großen Big Names Bestsellerlisten.
Sind das denn überhaupt, könnte das ein Grund sein, dass die Listen so unterschiedlich sind, diese verschiedenen Kriterien?
Miriam?
Ja, glaube ich schon, also dass die bei Lovely, beim Lovely Books Leserpreis so ausdifferenziert sind. Ich glaube, dieser Preis oder diese Liste, die hat jetzt auch gar nicht den Anspruch oder man kann auch nicht sagen, dass das irgendwie eine repräsentative Allgemeinheit von deutschsprachigen Lesenden ist, weil das natürlich nur auf dieser Plattform Lovely Books stattfindet. Und ich glaube, da ist einfach eine ganz bestimmte Gruppe von Lesenden angemeldet und das sieht man eben auch an diesem Voting. Das sind LeserInnen, die sind jung, die sind vielleicht auch vornehmlich weiblich, die sind medienaffin, also da schaffen es dann die Netflix-Streaming-Erfolge auch auf die Bücherauswahl. Also ich glaube, diese NutzerInnen von Lovely Books, die drücken in diesen Listen und es können eben schon auch Self-PublisherInnen da irgendwie dabei sein, schaffen es de facto dann aber tatsächlich selten, muss ich sagen. Dieses Voting drückt dann eben so einen ganz bestimmten Geschmack von dieser Gruppe aus, indem sie sich natürlich auch auf dieser Plattform zusammenfinden und gegenseitig bestärken, glaube ich.
Ich glaube, das war bei mir auch so ein bisschen das Ergebnis, dass ich gedacht habe, eigentlich ist das Wichtige, wenn man sich orientieren will im Buchmarkt, selber viel lesen, am besten dann doch einen guten Buchhändler oder Buchhändlerin haben und mit der im Gespräch sein, weil das ist letztlich das, was da bei Lovely Book passiert. Da findet sich dann eine Gruppe von Interessierten, aber wenn man eben einen guten Buchladen hat, dann passiert das natürlich genau, dass ich dann sozusagen direkt abgeholt werde mit meinen Interessen und diese Bestseller-Spiegelliste zum Beispiel oder die der Bild-Zeitung, die dient wirklich nur zu sagen, hier wird Masse angeboten, also Masse, was die Masse liest, ist gut und vielleicht ein wichtiger Punkt dabei ist, jedes Jahr, also oder 2020, sind 69.200.000 neue Bücher erschienen. Der deutsche Durchschnittsleser liest aber pro Jahr zwischen 7 und 8. Und da muss er ja sagen, okay, was lese ich denn da? Und da bieten dann natürlich solche Listen ganz gute Erstorientierung. Aber ich glaube, die ausgefeilte, die bekommt man wirklich eigentlich vor Ort.
Weil eben viele Sachen auch gar nicht abgebildet sind, oder?
Genau.
Jetzt sind Sie sagen, man soll viel lesen, mit den Buchhändlern reden, das machen wir ja sowieso, wir reden ja auch miteinander, weil gar nicht jeder von uns alles schafft. Haben Sie jetzt trotzdem bei dieser Recherche nochmal jeder ein Buch entdeckt oder mehrere, auf die wir so in unserer Arbeit gar nicht so kommen?
Also ich entdecke da immer total viele Bücher, auf die ich nicht stoße, wenn ich so meine üblichen Vorschauen von Surkamp Hansa durchblätter oder so, das auf jeden Fall. Ich muss sagen, dass mich oft aber auch die Narrative, mit denen da auf diesen Bestsellern operiert wird, gruseln. Also da steht dann ganz oft Arm gegen Reich, da steht die eiserne Jungfrau gegen den liebenswürdigen Sunnyboy oder gegen den fordernden Verführer und so. Also wirklich diese Geschlechterstereotypen, die schlagen einem ja in vielen Unterhaltungsmedien entgegen, aber eben auch in so Bestseller-Granaten. Ganz positiv überrascht war ich von einer Zweitplatzierung als auf der Lovely Books Leserliste in der Kategorie Jugendbuch-Belletristik. Das ist Shelter von der österreichischen Autorin Ursula Poznanski. Und das Buch erzählt, wie eine Gruppe von Jugendlichen sich eigentlich einen Spaß daraus macht, so einen Verschwörungsmythos ins Internet zu setzen. Also es ist wirklich eine irrsinnige Geschichte, wie Aliens den Klimawandel befeuern. Aber dieser Streich, der verbreitet sich im Internet wirklich so rasend schnell und die Jugendlichen können das dann auch gar nicht mehr aufhalten, dass immer mehr Menschen daran glauben. Und das ist alles bestsellermäßig flott getextet, viele Cliffhanger. Aber ich fand diese Parallele zu unserer Gegenwart, wo ja auch Verschwörungsmythen so in der Corona-Pandemie aus dem Boden sprossen, ganz interessant und ganz gut gemacht. Da habe ich gern umgeblättert.
Und Kim Kindermann?
Ich habe mich sehr gefreut, dass ich im Taschenbuch Belletristik Seit 128 Wochen steht er da, und zwar Carsten Dusse mit Achtsam Morden. Und dieses Buch, das habe ich so richtig mich gefreut, dass ich das wiederentdeckt habe. Das habe ich nämlich gelesen, als ich, Achtung, jetzt wird es privat, mit meiner Schwester in einem bösen Streit lag. Und während ich das Buch gelesen habe, habe ich mich tatsächlich ein bisschen entspannt, habe mich ein bisschen abgeregt. Und das empfehle ich sehr zum Stressabbau jenseits der Yogamatte.
Achtsam Morden zur Weihnachtszeit, ja, gar kein christliches Motto, aber immerhin. Also man kann auch auf der Bestsellerliste viel entdecken, aber erstmal in die Buchhandlung gehen und sich da beraten lassen. Kim Kindermann und Miriam C., vielen Dank für dieses Gespräch.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Meine Reise führt mich nach Ascona ins Sanatorium Monte Verita. Der fortschrittlichste Flecken auf Erden. Dort ist die Freiheit keine Utopie, sie ist real.
Ein Hügel bei Ascona wird zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu einem magischen Ort für Aussteiger. Monte Verita, der Film ist jetzt im Kino zu sehen. Unter den Besuchern sind bekannte Namen wie die Schriftsteller Erich Mühsam oder Hermann Hesse.
Meine Damen und Herren, Hermann Hesse.
Man frönt der freien Körperkultur, lässt sich therapieren und träumt von neuen Lebensformen. Im Zentrum des Films steht Hanna Leitner, die aus ihren bürgerlichen Zwängen ausbrechen und sich auf dem Monte Verita verwirklichen möchte.
Was immer ihr an Gerüchten über den Berg gehört haben mögt, auf dem Monte Verita spürte ich eine Neugierde, aber auch eine Unruhe in mir aufkeimen. Etwas hielt mich hier fest, als ob es das Schicksal so wollte.
Monte Verita, der Film von Stefan Jäger, jetzt im Kino. Im Kreis Monschau in der Eifel ist Corona, nein, sind die Pocken ausgebrochen, hoch ansteckend und lebensgefährlich. Nun drohen Stillstand und Quarantäne. Monschau, der aktuelle Roman von Steffen Kopetzky, aus dem er heute in Frankfurt liest, beruht auf wahren Begebenheiten.
Ich habe mich, was die Pockenepidemie selber angeht, genau an die Wahrheit, an die historische Wahrheit gehalten. Ablauf, wie die Pocken ausgebrochen sind, wie sie behandelt wurden, an welchen Orten das stattgefunden hat. Die ganze Dramaturgie habe ich übernommen. Aber ich habe Monschau, den Kreis Monschau, so ein bisschen zurechtgeschnitten, eine Märchenlandschaft daraus gemacht. Man kann diesen Roman als zeitgeschichtlichen Roman lesen über ein historisches Ereignis, 62 in der Nachkriegszeit. Man kann es aber auch lesen als einen Abenteuerroman, in dem ein junger Held in eine gefährliche Gegend kommt, wo er den Drachen bekämpfen muss und sich natürlich in die Prinzessin verliebt.
Monschau, die Lesung mit Steffen Kopetzky, heute um 19.30 Uhr im Lindley Hotel in Frankfurt am Main. Lady of Crimeheim, so nennen die Weinheimer Ingrid Noll. Seit 30 Jahren lebt und schreibt die Bestseller-Autorin in der Stadt an der Bergstraße. Dort kann man auf dem Ingrid-Noll-Weg den Ort und die Verfasserin zahlreicher Krimis kennenlernen.
Ich schreibe Romane, die meistens hier in meinem Jagdrevier spielen. Also in Weinheim, Heidelberg, Mannheim, Ladenburg, Schwetzingen oder im Odenwald.
An 13 Stationen hören Besucher über ihr Handy die Stimme der 86-jährigen Autorin. In ihrem eigenen Stil und mit subtilem Humor führt Ingrid Noll von Ort zu Ort, erzählt historische Hintergründe, Anekdoten aus ihrem Leben oder liest Passagen aus ihrem Romanwerk.
Natürlich spielen giftige Pflanzen in einem Kriminalroman oft eine wichtige Rolle. Man sollte also den bildschönen Fingerhut nicht zur Behandlung von Herzinsuffizienz verwenden. Es sei denn, man verfolgt finstere Absichten.
Der Ingrid Noll-Weg in Weinheim. Jederzeit per Handy zugänglich, auch digital.
Das waren die Literaturtipps mit Susanne von Schenk.
When I grew up in Hopkinsville, I really was afraid of most white people. And of course, as I went out into the world, as what I call a Kentucky cosmopolitan, I found white people who are just as committed to love and justice as myself.
Augenzwinkernd erzählt Bell Hooks, wie sie in Kentucky aufgewachsen ist und immer Angst vor Weißen hatte. Draußen in der Welt habe sich das dann aber glücklicherweise gelegt. Bell Hooks war eine der Vordenkerinnen eines schwarzen Feminismus und Antirassismus in den USA. Gestern ist die Literaturwissenschaftlerin im Alter von 69 Jahren in Kentucky gestorben. Dort kam sie auch als Gloria Watkins zur Welt. Später hat sie sich dann nach ihrer indigenen Großmutter Bell Hooks genannt. Und unter diesem Namen sind auch ihre Werke erschienen. Auf Deutsch hat Dagmar Schulz Bell Hooks veröffentlicht als Verlegerin des Orlando Frauenverlags. Und mit ihr bin ich jetzt verbunden. Guten Morgen, Frau Schulz.
Guten Morgen.
Was hat Sie denn damals an Bell Hooks so begeistert, dass Sie unbedingt ein Buch von ihr machen wollten?
Ja, wir waren ja schon mit der Literatur von schwarzen Frauen beschäftigt. 1983 hatten wir Audre Lorde Texte zum ersten Mal rausgebracht. Und 1993 war Gloria Joseph in Berlin und hat bei uns den Band Schwarzer Feminismus rausgebracht. Und sie hatte einen Aufsatz von Bell Hooks dort mit drin. Und wir fanden den also sehr, sehr anregend über die Beziehungen unter schwarzen Frauen und haben dann Ausschau gehalten nach weiteren Büchern von Bell Hooks und haben das Buch Black Lux als nächstes ausgewählt. Das kam dann 1994 raus und das war ein ganz wichtiges Buch, weil es die radikale Kulturkritik an und die Entwicklung von, was sie als oppositionellen Blick beschrieben hat, die Darstellung von schwarzen Frauen in Medien und ihre Vorstellung, wie schwarze Frauen diese Darstellung entkolonialisieren konnten, nämlich durch die Entwicklung eines oppositionellen Blicks, in dem sie als Subjekte und nicht als Objekte fungierten.
Das sind ja ziemlich harte Themen, mit denen sie sich beschäftigt hat. Aber wenn man sich zum Beispiel Reden von Bell Hooks anschaut, dann fällt einem auf, dass sie auch die Menschen, die ihr zuhören, immer wieder zum Lachen gebracht hat mit so einer Art beeindruckenden, ja, einer humorvollen Souveränität. Würden Sie sagen, dass sie das auch ausgezeichnet hat vor anderen?
Ja, auf jeden Fall. Also sie war eine, der es sehr wichtig war, in zugänglicher Sprache für alle zu schreiben und verschiedenste Themen miteinander zu verbinden. Sie war Buddhistin, sie hat sich mit Gangster-Rap beschäftigt, sie hat ganz viele verschiedene Themen zusammengebracht. Und ihr Humor und ihre Art, mit Gegnern umzugehen, auf eine Weise, die beim Publikum Lacher hervorbrachten, das war schon sehr charakteristisch für sie.
Sie haben sie ja auch mal in New York getroffen. Haben Sie sie da auch so erlebt?
Ja, wir haben sie getroffen. Wir haben ja ein zweites Buch von ihr 1996 rausgebracht. Wir haben sie da getroffen, um dieses Buch mit ihr zu besprechen. Das war das Buch Sehnsucht und Widerstand. Ja, das war ein ganz lockeres Treffen bei ihr in ihrer Wohnung, wo sie gleichzeitig auch Kleidung anprobierte, die ihr gerade zugeschickt worden war und eine kleine Modenschau machte. Sie war eine sehr angenehme, lockere Person.
Sie hat ja in den USA schon so eine Art Kultstatus gehabt. Was würden Sie sagen, was für eine Bedeutung sie für die Black Woman Power Bewegung hatte?
Also ich denke, dass sie die Frauen wirklich empowered hat. Und ihr lag daran, dass die Frauen nicht nur Kritik üben, sondern eine neue Realität schaffen, also Bilder auch umwandeln. Und wenn man das jetzt auf Deutschland bezieht, in den USA waren ja die Bilder von Schwarzen in den Medien durch die Geschichte der Sklaverei geprägt. In Deutschland war es dann der Kolonialismus und die Abwesenheit von Schwarzen in Medien und gleichzeitig aber auch eine Darstellung, die sehr rassistisch geprägt war. Und von daher waren die Bücher jetzt für uns hier auch sehr wichtig, weil in der Zeit, in den 80er und 90er Jahren, da hat ja die Diskussion um Rassismus in Deutschland erst begonnen und Bilder in den Medien und Werbung wurden dann auch von Afrodeutschen sehr kritisch betrachtet. Und durch die Bücher Farbe bekennen, schwarze Frauen, afrodeutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte und Mai Ayims Literatur war das eine ganz wichtige Ergänzung zu dem, was Bell Hooks hervorgebracht hatte.
Dagmar Schulz, vielen Dank für dieses Gespräch. Der Orlando Frauenverlag war der Vorreiter von Bell Hooks Bücher hier auf Deutsch und neuere Werke von ihr, wie in diesem Jahr All About Love, sind unter anderem bei HarperCollins erschienen.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Mal so richtig schön in einer packenden Geschichte zu versinken, das kann ja gerade in dieser düsteren Jahreszeit ein echter Seelenbalsam sein. Wobei eigentlich unklar ist, wie Schriftsteller solche Page-Turner eigentlich hinkriegen. Wahrscheinlich wissen sie es auch selber nicht ganz genau. Worüber man dagegen viel weiß, das sind die gesellschaftlichen Bedingungen des Schreibens. Denn damit hat sich die Soziologin Caroline Amlinger jetzt auch in ihrer Doktorarbeit ausführlich beschäftigt. Schreiben einer Soziologie literarischer Arbeit heißt das 800 Seiten starke Werk, das jetzt bei Surkamp erschienen ist und Jörg Plath hat es gelesen. Wie ist das? Jörg Plath lüftet, Frau Amlinger, indem sie jetzt auf die Produktionsbedingungen guckt, auch das Geheimnis der guten Literatur?
Nein, das kann sie nicht. Sie ist eine Literatursoziologin, also sie untersucht das soziale Verhalten rund um das literarische Schreiben, also die Voraussetzungen, die Prozeduren, diese Aktivität und die Konsequenzen. Aber sie untersucht eben nicht das individuelle Verhalten, das Schreiben selbst, diese Kreativität. Aber beides hängt eben zusammen, das haben Sie ja eben schon gesagt. Es ist verquickt miteinander. Und das ist die Voraussetzung ihrer Doktorarbeit. Und so schreibt sie gewissermaßen um dieses Geheimnis drumherum, das sie auch ganz gleich im ersten Satz opak nennt, also rätselhaft und undurchschaubar, geheimnisvoll. Und es ist aber nicht opak, was drumherum geschieht, eben die gesellschaftlichen Beziehungen und Strukturen, in die dieses opake Bücherschreiben eingebettet ist. Und es ist auch nicht opak, was sich die Schriftsteller denken über ihre zentralen Begriffe Selbstverwirklichung, Autonomie, Kreativität. Das sind auch gesellschaftliche, historisch geprägte Begriffe. Und all das mustert dann Caroline Amlinger auf 800 ziemlich gehaltvollen, finde ich, ziemlich gut lesbaren Seiten rund um das Mysterium. Und sieh an, es dringt hin und wieder so ein wenig Licht in dieses Opake hinein.
Was schaut sie sich denn da für Produktionsbedingungen genau an?
Eigentlich alle, also sie strebt nach Vollständigkeit. Eigentlich sind es drei Bücher, muss man sagen, sie umkreist dieses Bücherschreiben von drei Seiten. Sie untersucht zunächst den literarischen Markt, und zwar in drei Spezialstudien, exemplarischen Studien zur Kaiserzeit, also 1871 bis 1918, dann die Nachkriegszeit ab 1948 und die Gegenwart ab 1990. Und dann die Wirkung dieses immer wieder in diesen Zeiträumen veränderten Marktes auf die Bedingungen der literarischen und der außerliterarischen, also auf die Nebenerwerbs- oder Haupterwerbsexistenz der Schriftsteller, auf ihre ästhetischen Gruppenbildungen, also Stefan George oder anderes, auf wirtschaftliche Gruppenbildungen, Gewerkschaften etwa, auf die Kämpfe um Einkünfte und soziale Absicherung durchs Urheberrecht, Künstlersozialkasse, Verwaltungsgesellschaft, Wort. Und dann gibt es einen zweiten Schritt, da guckt sie sich den Literaturbetrieb an mit Verlagen, Buchhandlungen, dem Großhandel, Literaturhäusern, Schreibinstituten, Literaturpreisen, der Literaturkritik, wie wir sie gerade hier machen, der Verinnerlichung, aber auch der im Betrieb geltenden Regeln durch die Autorinnen. Also wo sage ich denn was zu? Was ziehe ich an, wenn ich auftrete? Wie lese ich? Mit wem spreche ich? Und was spreche ich? Und dann kommt ein dritter Zugang, das ist ein drittes Großkapitel, und da untersucht sie die Stadien des Schreibprozesses. Der vollzieht sich ja häufig auch im Auftrag und dann eben in Kooperation mit Verlagen, mit Agenten, mit Lektoren, mit Stipendiengebern. Und da sieht man auch, dass Caroline Amlinger in ihrem Buch so eine Bewegung macht, argumentative Bewegung macht, vom Objektiven zum Subjektiven, vom Markt zu den Autoren. Und im dritten Großkapitel dann über die zwei zentralen Schriftstellervorstellungen, also über die Autorschaft und die Autonomie, wird das dann vollendet. Denn dann geht es ja um diese zentralen Bedingungen, die dahinter stehen. Ich bin derjenige, der schreibt. Das ist der normative Überschuss, diese Kunstautonomie, die da immer wieder in Anspruch genommen wird, die sie auch gar nicht als Täuschung erweisen will. Sie will nur sagen, und das hat sie immer im Blick, es gibt so eine Janusköpfigkeit, es gibt auf der einen Seite die Autonomie, auf der anderen Seite aber ist das, was man dann schreibt, immer nur dann da und präsent, wenn es als Ware auf dem Markt registriert, als Buch.
Also das, was Sie jetzt aufgefächert haben, ist ja ungeheuer reichhaltig und viel. Gab es denn da irgendwas, was Sie besonders beeindruckt hat oder auch überrascht hat?
Ach, es ist wirklich sehr, sehr viel. Ich dachte, ich kenne mich gut aus und ich habe wirklich noch sehr, sehr viel gelernt. Vor allen Dingen auch in der Zusammenschau dieser vielen Details gibt es ein reiches Bild. Und das liegt daran, dass sie zum einen benutzt einmal den Begriff von Pierre Bourdieu des literarischen Feldes. Das ist die Sozialforschung und Soziologie, die historische Soziologie, die da benutzt wird. Und zum anderen aber sehr viele Interviews mit Autoren geführt hat. Also so eine qualitative Sozialforschung treibt und damit wirklich eindrucksvoll belegt, wie hängt Gesellschaftliches mit individuellen Praktiken, Praxen zusammen.
Jetzt ist für Sie das natürlich interessant, für mich wäre es wahrscheinlich auch, weil wir ja uns die ganze Zeit mit Büchern beschäftigen, aber wer soll das eigentlich lesen, so ein Werk?
Ja, zunächst natürlich die Doktorväter und Mütter, die es ja heute auch gibt, aber es ist tatsächlich ein Buch, glaube ich, für viele, die sich etwas stärker mit Büchern beschäftigen und die dann auch immer wieder rätseln, was es mit dem Schreiben auf sich hat. Darüber können Autoren ja auch immer nur so Anhaltspunkte liefern und wenig sagen. Und ich finde das durchaus reich. Also auch wenn man sich nur anguckt, sagen wir das erste Kapitel, wie sieht der literarische Markt für die Autoren aus? Wie wichtig ist die Presse für Sie als Auftraggeber, um Geld zu verdienen? Wie formt das etwa die Romane, die ja zum Teil auch in Fortsetzungen erschienen sind, in den Zeitschriften? bis hin zu Fontane und natürlich Dickens und anderen Leuten. Deswegen ist das durchaus wichtig. Ich habe vielleicht nur zwei kleine Einwände. Ich finde diesen Begriff der Komplementarität, den Sie sehr oft benutzen, ein bisschen problematisch. Das ist aber eine Erbschaft der Literatursoziologie. Also sie sagt, wenn sich im Gesellschaftlichen was verändert, dann eben auch gleich im Individuellen. Das stimmt ja wahrscheinlich, aber das wirkt oft so ein bisschen mechanisch. Und das Zweite ist, natürlich gibt es noch Entwicklungen außerhalb des kulturellen Feldes. Die kommen wenig vor. Aber es genügt ja auch. 800 Seiten sind wirklich sehr eindrucksvoll gehaltvoll.
Noch dazu, wenn sie so gehaltvoll sind, wie sie es dargestellt haben, Jörg Plath. Danke. Über Caroline Amlingers Buch Schreiben, eine Soziologie literarischer Arbeit, erschienen ist das Buch beim Suhrkamp Verlag und hat, wie gesagt, 800 Seiten.
Adventskalender. Ich bin Susanne Burkert, Redakteurin und Moderatorin des Kulturmagazins Fazit und des Theatermagazins Rang 1. Ich verschenke dieses Jahr Günter Rühles merkwürdiges Tagebuch mit dem Titel »Ein alter Mann wird älter«. Günter Rühle ist leider vor wenigen Tagen gestorben. Er wurde 97 Jahre alt. Er hatte viele Berufe in seinem Leben ausgeübt. Er war Feuilletonchef der FAZ, Intendant des Schauspiels Frankfurt am Main und Theaterhistoriker und Kritiker. Und als er den dritten Band seines großen Mammutprojektes, die Geschichte des Theaters in Deutschland, aufgrund seiner schwachen Augen nicht vollenden kann, da beginnt er vor einem Jahr fast blind ein Tagebuch zu schreiben und notiert darin ein Jahr lang seine Gedanken zum Leben, zu seiner Arbeit, zur Pandemie und stellt fest, dass er sich sein Leben lang nur durch Arbeit erforscht hat und jetzt durch die zunehmende Erblindung und den erzwungenen Stillstand erstmals in sich hineinschaut. Also er geht auf Selbsterkundung und reflektiert sein Leben da allein im Haus, erlebt da die merkwürdigsten Dinge, sieht Gespenster, fühlt das Ende hin und wieder nahen. Und die Welt erlebt er, wie er schreibt, als ein Echo aus dem grünen Urwald des Lebens in mein vertrocknetes Dickicht, in das ich geraten bin. Das Besondere ist das Staunen, die Leichtigkeit und im besten Sinne die Merkwürdigkeit, mit der er diese Selbsterkundung vollzieht. Und während er sich erinnert an verschiedene Stationen und Begebenheiten seines Lebens, erzählt er auch eine Art Gesellschaftsgeschichte, reflektiert seine Rolle im Zweiten Weltkrieg als junger Soldat. Und all diese Selbstbetrachtungen, die sind sehr poetisch, sehr anrührend. Es gibt sehr, sehr viele Bonmots, die man alle anstreichen möchte. Und zwischen sehr düsteren Gedanken gibt es dann auch wieder diesen Rest Lebenswillen und sehr humorvolle Beschreibungen, wenn ihm plötzlich Kinderreime in den Kopf kommen. Da schreibt er, plötzlich singt man laut ins leere Haus, in dem die Vergangenheit stillsteht. Heidewitzka, Herr Kapitän, mein Mann ist krank, er liegt besoffen unterm Kleiderschrank und dann erschrickt er wieder über sich selbst. Also viele kleine, sehr, sehr kluge Gedanken über das Leben als alter Mann. Ich schenke Günter Rühles merkwürdige Tagebuch »Ein alter Mann wird älter« meiner Schwiegermutter, mit der ich gerne ins Theater gehe und die sehr gerne liest. Weil ich denke, dass in diesen Notizen Rühles sehr viel Tröstliches steckt, auch für ältere Menschen, die ihren Partner schon verloren haben. Und dieser Humor, mit dem er das Leben beschreibt, sehr ansteckend sein kann.
Wer noch nie auf einem Weihnachtskonzert der Kölner Band Erdmöbel war, der hat wirklich was verpasst, muss ich sagen. Denn stimmungsmäßig geht es da fast so wie beim Karneval, obwohl ein bisschen besinnlicher ist es schon. Denn die Band dichtet und komponiert jedes Jahr ein Original-Erdmöbel-Weihnachtslied. Und weil sie das schon einige Jahre machen, gibt es ein ganzes Album. Das kann ich wirklich empfehlen, wenn man mal was anderes hören will als Stille Nacht oder Jingle Bells. Auch in diesem zweiten Ausnahmejahr hat Markus Berges mit seiner Band weihnachtlich gedichtet. Und Martin Riesel liest für uns das neue Weihnachtslied von Erdmöbel.
Der große Dezember zeigt seine leeren Hände. Vom Becher die Wände. Keine Tricks.
Warum eigentlich ist bei Erdmöbel der Dezember groß? Ist er doch kleiner geworden, seit der namensgebende zehnmonatige römische Kalender, wir erinnern uns, lateinisch Dezem 10, nicht mehr gilt. Und warum hat der Dezember leere Hände? Sind sie doch am Jahresende oft übervoll mit Arbeiten und Backen, Dekorieren und Verpacken.
Keine Tricks.
Immerhin klingt's nicht so penetrant besinnlich wie viele andere abgegriffene Adventslieder. Und immerhin kann man am Ende eine unterschwellige Botschaft herauslesen, keine Tricks. Oder im Video heraussehen, Zaubertricks, Magie, Na klar, die irgendwie magische Zeit vor Weihnachten und zwischen den Jahren, die schon immer Philosophen angeregt hat und auch Kate Bush. Der Dezember wird wieder magisch sein. Noch einige Jahre vor Kate Bush 1980 hat Dietrich Fischer-Dieskau den Dezember besungen. In einer Volksliedbearbeitung von Ludwig van Beethoven geht es mental und monatsmäßig um die lange, lichtarme Zeit, schon im Titel dezent depressiv, düsterer Dezember. Fischer-Dieskaus düsterer Dezember wurde 2021 noch übertroffen von den Pandemie-Berechnungsmodellierern, die schon vor Wochen das düstere Dreuen für den Dezember in Deutschland deklarierten. Corona verdunkelt ist auch die Traumabewältigung in den Songs von Ricky Montgomery, wenn der US-Indie-Pop-Musiker von seinen dunkelsten Momenten in diesem Dezember singt. Dem Dezember angedichtete Poesie betont gern die innere Einkehr. In Franz Grillparzers Gedicht Dezemberlied heißt es im Blick auf Rückzug von Natur und Mensch:
Doch der Raub der Formenwelt kleidet das Gemüte. Wenn die Äußere zerfällt, treibt das Innere Blüte.
Ich fühle mich wie Maria durch irgendeinen Wald in diesem Dornkleid.
Wenn hier Erdmöbel Maria durch einen Dornwald ging, locker literarisch umschlingen, ist das noch der deutlichste Bezug zur Adventszeit. Obwohl, eigentlich stammt das Lied aus der Wandervogelbewegung. Das Motiv vom abgestorbenen Dornwald als Sinnbild von Unfruchtbarkeit und Tod will auch nicht so recht passen ins adventliche, freudige Erwarten. Das wenigstens hat Till Brönner auf seinem gar nicht mal so unkitschigen neuen Weihnachtsalbum treffend intoniert. Was bleibt also vom großen Dezember, dem Monat der Menü-, Feiertags- und Ferienplanung im Angesicht von Kerzenschein und Lockdown-Wahrscheinlichkeit, von allen möglichen Varianten an Viren und Verwandten? Sind Sie vorbereitet mit allen Vorräten an Gerichten und Geschenken, an Feierideen und Alleinalternativen? Dann sind Sie mittendrin im Twitter-Trendbegriff Sorganisation. Und der Dezember glänzt in ganzer Größe.
Der große Dezember macht.
Der große Dezember, das neue Weihnachtslied der Kölner Band Erdmöbel, gelesen von Martin Riesel. Und heute tritt Erdmöbel in Köln auf und morgen dann in Hamburg.